Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Dieser Podcast wird Ihnen von einem echten Hamburger Original präsentiert, dem GBI, Großhamburger Bestattungsinstitut. Das GBI in der Rechtsform eines Vereins ist seit 1920 die Adresse in und um Hamburg für alle Themen rund um den konkreten Trauerfall sowie bei der Bestattungsvorsorge. Trauer und Feier, die Menschen vom GBI helfen Ihnen individuell, empathisch und kompetent. Mit der einzigartigen GBI-Bestattungsvorsorge regeln Sie zudem rechtzeitig alles für ein gutes Ende und erhalten vom GBI eine zeitlich unbegrenzte Preisgarantie. GBI, das Hamburger Original 15 Mal in und um Hamburg.
Moin, liebe Hörer, willkommen zu unserem Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin für das Hamburger Abendblatt und bei mir ist wie immer Klaus Püschel, der Direktor des Hamburger Instituts für Rechtsmedizin. Ein Mann, der sich mit den Toten richtig gut auskennt und sagt, wir lernen von den Toten für die Lebenden.
Ja, heute bin ich ehrlich gesagt ja ein bisschen zu spät gekommen. Das liegt daran, dass ich gerade einen ganz besonders spannenden Fall untersucht habe. Hier bei uns in der Hamburger Rechtsmedizin in der vergangenen Nacht war ich auch am Tatort. Und über diesen Fall, denke ich, werden wir später in einem anderen Podcast Spannendes zu berichten haben.
Ja, ich bin schon ganz neugierig. Erstmal wollen wir aber über einen Fall reden, in dem deutlich wird, wie eng Glück und Trauer zusammenhängen können und dass Zufälle darüber entscheiden, ob jemand überlebt oder ob er stirbt. Und wir erfahren auch, wie gefährlich Wasser sein kann und auch die Elbe, die ja in gewisser Weise Hamburgs Lebensader ist. In diesem Fall allerdings der Schauplatz einer Katastrophe wurde, denn das Schicksal hat zugeschlagen. Es war eine Geburtstagsfeier, die einen glücklichen Tag einer fröhlichen Gruppe hatte markieren sollen. Es kam aber ganz anders.
Ja, auch das ist etwas, was ich immer wieder betone. Manchmal stirbt man schneller, als man denkt und im Zusammenhang möglicherweise auch mit Feiern, wo es ganz positiv zugehen soll. Und die Elbe wurde in diesem Falle das Grab für eine Reihe von Menschen. 19 Menschen sterben an diesem tragischen Tag bei einem Schiffsunfall im Hamburger Hafen, schon ein bisschen her. Ich meine damit den Untergang der Barkasse Martina am 2. Oktober 1984, eines der schwersten Unglücke überhaupt in diesem Bereich, so als Großschadensfall im Bereich von Hamburg, speziell im Bereich der Elbe. Die Katastrophe ist blitzschnell über die fröhlich feiernden Menschen hereingebrochen, feierten. Ne?
Es ging los mit einem Knirschen und so einem Splittern, einem Knall und dann sind Wassermassen plötzlich in das Schiff eingedrungen, in diese Barkasse und das Schiff begann zu sinken. Es sind Zufälle, die in solchen Momenten über Glück und Unglück entscheiden können und über Leben und Tod, weil es muss nur jemand irgendwo anders stehen als jemand anders, 3 Meter weiter und kann dadurch vielleicht dem Gefängnis entkommen. Für einen anderen, an einem anderen Standort, wird seine Position zu einem tödlichen Gefängnis. Eine Frau zum Beispiel hat bei dem Untergang der Martina so nah an einem Fenster gestanden, dass sie durch einen Sprung durch dieses Fenster hindurch vor dem Untergang entkommen konnte, also sich aus diesem Schiff befreien konnte. Sie ist die einzige gewesen von den ganzen Feiernden, die nicht unter Wasser gezogen worden sind. Und die Elbe hatte damals 12 Grad. Und diese Frau erzählte später, wie sie zur fassungslosen Zeugin geworden ist, wie das Heck der Martina sich dann plötzlich aufgebäumt hat. Sie hat gesagt, so wie die Titanic im Kleinen, so hätte sie das empfunden. Und dass das Schiff ist wirklich in Sekundenschnelle gesunken. Und sie sagte, es herrschte danach absolute Stille. Es war unwirklich ein böser Traum. Und ein böser Traum war es auf jeden Fall, denn 42 Menschen waren an Bord. Und von diesen haben, wir haben es vorhin gehört, nur 23 überlebt. Unter den 19 Toten sind 10 Kinder gewesen. Das kleinste war 7 Monate alt. Du warst bei der Unfallrekonstruktion dabei und hast dich um die Identifizierung der Opfer bemüht.
Ja, ich war seinerzeit Oberarzt am Hamburger Institut. Und wir haben die Toten natürlich alle wie üblich in das Institut für Rechtsmedizin bekommen. Wir haben die meisten auch obduziert. Manche der Toten waren sehr schnell geborgen worden. Bei anderen dauerte es Tage, ja, bei einigen Wochen und sogar Monate, bis sie endlich entdeckt wurden. Die waren dann also größere Strecken auch abgetrieben als Wasserleichen. Und dass so relativ viele Menschen ertrunken sind, war einerseits auf die damals herrschenden geringen Temperaturen von gerade mal 12 Grad zurückzuführen.
Was macht denn das kalte Wasser mit den Menschen?
Na, ganz allgemein kann man sagen, im kalten Wasser spielen sich einerseits besonders Reflexe ab, die zu Herz- und Kreislaufstörungen führen bis hin zum plötzlichen Tod und Untersinken. Andererseits ist die Überlebenszeit im kalten Wasser sehr stark herabgesetzt, auf Minuten im Prinzip. Also da kann man es nicht eine halbe Stunde aushalten. Und natürlich kommt es auch darauf an, ob man schwimmen kann. Das ist ja bei Kindern auch nicht selbstverständlich. Wie schnell sich die Kleidung vollsaugt. Und vor allen Dingen hängt es natürlich davon ab, ob man überhaupt ins Freie kommt und ob man im Schiffsbauch eingeschlossen ist. Allgemein kann man auch sagen, beim Ertrinken spielen natürlich Alkohol und Medikamente unter Umständen eine Rolle, vorbestehende Erkrankungen. Die Barkasse hat jedenfalls sehr schnell die Menschen runtergezogen. Die ist tatsächlich innerhalb kürzester Zeit gesunken. Und man hat eben eine Reihe von Opfern auch erst später bergen können, als das Schiff gehoben wurde. Die waren eingeschlossen in der Barkasse.
Zu Beginn der Schiffstour, wir haben ja gesagt, es sollte eine Geburtstagsfeier werden, hat noch nichts darauf hingedeutet, dass der Tag in einer Tragödie enden würde. Es war eigentlich ein schöner Herbsttag mit wenig bewölktem Himmel und mäßigem Wind und ein 40. Geburtstag sollte gefeiert werden. Um 17 Uhr hatte die Barkasse damals an den Landungsbrücken abgelegt, ging durch die Speicherstadt und unter der Kühlbrandbrücke hindurch und wieder zurück und dann Richtung Norderelbe. Und der Schiffsführer, ein 66 Jahre alter Mann, hatte noch einen kleinen Abstecher Richtung Blankenese machen wollen. Ja, und dann passierte das Tragische, denn zur selben Zeit ist ein Schlepper mit Namen Therese von Finkenwerder Elb aufwärts gefahren und hatte im Schlepp eine Baggerschute. Und diese Baggerschute hat dieses Schiff an einem langen Seil hinter sich hergezogen. 25 Meter lang war das und 4,5 Zentimeter dick. Wir sprechen also von so einem Schiffsverband. Eben in der Mitte hängt dieses Seil. Und das muss so gewirkt haben für den Kapitän der Martina, als wenn da die Gefahr aus dem Nichts kommt. Er gerät also zwischen diese beiden Schiffe in dieses Seil, hat zum Bremsen keine Zeit, ausweichen geht sowieso nicht und kann das Unglück nicht verhindern. Die Barkasse ist dann zwischen Schlepper und Schute geraten und unter dieses Schleppseil Ja, und dann wurde die Martina Sekunden später von der Schrute überlaufen und unter Wasser gedrückt.
Ja, innerhalb kürzester Zeit sinkt dieses Ausflugsschiff mit den Geburtstagsgästen und reißt die Menschen an Bord mit sich in die Tiefe. Manche von ihnen können sich durch das Dunkel des Stroms wieder an die Oberfläche kämpfen, soweit sie eben nicht eingeschlossen sind im Schiff unten. Sie klammern sich an Rettungsringe und werden später vor allem auch von diesem Schlepper, der Therese, sowie von einem anderen Schiff, das zur Rettung hinzueilt, an Bord genommen.
Es haben ja eine Menge Boote auch an der Sucheaktion teilgenommen. Ich glaube, 12 waren es damals. Auch wird die Elbe mit Scheinwerfern abgesucht. Aber nach 4 Stunden ist die Aktion abgebrochen worden, weil nach menschlichem Ermessen so lange niemand in den Fluten überlebt haben kann. Wir erinnern uns, das Wasser war ja wirklich kalt. Und ein bisschen hatte man noch die Hoffnung, dass sich vielleicht noch Menschen in der untergegangenen Barkasse in einer Luftblase gerettet haben könnten. Aber als die Martina am nächsten Tag gehoben wurde, hat man festgestellt, dass tatsächlich niemand im Wrack der Katastrophe entkommen ist. Und auch gestorben ist der Kapitän. Der ist allerdings erst 9 Tage später gefunden worden, dann erst ist sein Leichnam angeschwemmt worden. Den habt ihr doch sicherlich besonders intensiv untersucht.
Na klar, das war die wichtigste Frage. Wir haben an diesem Wasserleichnam des Schiffsführers sehr, sehr umfangreiche Untersuchungen durchgeführt. Natürlich ging es einmal um die Frage des Ertrinkens. Das haben wir auch dadurch vertieft, dass wir bei ihm im Lungengewebe Kieselalgen gesucht haben, die ja beim Ertrinken eingeatmet werden und dann im Lungengewebe nach Säureauflösung vorzufinden sind. Das hängt ein bisschen ab, wie kalt das Wasser ist und in was für einem Gewässer man sich befindet, ist aber bei Leichen, die längere Zeit im Wasser waren und Fäulnisveränderungen unterliegen, die beste Methode, um ein Ertrinken eindeutig nachzuweisen. Bei dem Kapitän wurden zahlreiche Kieselalgen unterschiedlicher Formen festgestellt. Und wir konnten dann die Untersuchung eindeutig dahingehend interpretieren, dass es ein Ertrinkungstod war. Und es waren nun allerdings wiederum nicht so viele, dass wir jetzt dann ein typisches Ertrinken angenommen haben, sondern wir sind von einem abgekürzten Ertrinkungsvorgang ausgegangen.
Abgekürzter Ertrinkungsvorgang, Ertrinkungstod, das musst du erklären.
Ja, beim typischen Ertrinken dauert der Vorgang schon mehrere Minuten, so wie es eben beim Ersticken der Fall ist. Und hier bei diesem Schiffskapitän muss man auch unter Berücksichtigung der Temperaturen und seines Alters davon ausgehen, dass es hier einerseits so einen Schockmechanismus gegeben hat und dieses kombiniert mit einem Ertrinkungstod. Für uns ja, gab es im Zusammenhang mit der Untersuchung des Kapitäns natürlich auch viele weitere Fragen zu beantworten, wie es überhaupt zu dem Unfall kommen konnte.
Ja, was habt ihr dann untersucht? Ich könnte mir vorstellen, dass ihr guckt, wie fit er gewesen ist, insofern man das an einem Leichnam überprüfen kann. Vermutlich guckt ihr euch das Herz dann besonders genau an, möglicherweise andere Mechanismen, Erkrankungen, mögliche Erkrankungen.
Ja, das steht eindeutig im Vordergrund erstmal, dass wir jetzt feststellen, ob der Kapitän gehandicapt war. Vielleicht hat er schon einen Schwächeanfall erlitten, bevor der Unfall zustande gekommen ist. Das war aber hier nicht naheliegend. Der 66-jährige Captain war zwar Diabetiker, er hatte aber aktuell keine Stoffwechselentgleisung, also keine Zuckerstoffwechselentgleisung. Er litt auch unter einer Herzerkrankung und hatte früher nach einem Infarkt einen Schrittmacher implantiert bekommen. Aber nachdem wir diesen Schrittmacher sehr gezielt überprüft haben, ergab sich da kein Hinweis auf ein Schrittmacherproblem, ein Schrittmacherversagen. Und die Obduktionsbefunde haben auch keinen konkreten Hinweis darauf ergeben, dass es hier akut zu einem neuen Herzinfarkt gekommen ist.
Ja, und was war mit einer möglichen Sehschwäche zum Beispiel und Alkoholeinfluss? Der Gedanke ist ja nicht ganz fernliegend, dass ein Kapitän bei so einer Geburtstagsfeier vielleicht auch mal zum Bier oder zum Glas Sekt gegriffen hat.
In der Tat, das haben wir auch alles gezielt überprüft. Hier ging es dann auch noch um die Frage der Nachtblindheit. Das Ganze war ja bei Dunkelheit geschehen und um eine eventuelle Kurzsichtigkeit. Aber sämtliche Nachforschungen bei den behandelnden Augenärzten ergaben hier keinen Hinweis auf eine Einschränkung. Also wir haben in unsere Untersuchung auch weitere ärztliche Unterlagen einbezogen. Der Frage der Alkoholisierung sind wir selbstverständlich nachgegangen. Auch haben wir auf Medikamente untersucht. Und die anderen Gäste hatten zwar ordentlich Alkohol getrunken. Beim Schiffsführer selbst haben wir aber keine messbare Blutalkoholkonzentration festgestellt. Ebenso wenig stand er unter dem Einfluss von Medikamenten.
Aber neben dem Kapitän sind ja auch bei euch in der Rechtsmedizin diverse weitere Opfer der Schiffskatastrophe obduziert worden. In manchen Fällen gab es auch gleich mehrere Tote. In manchen Familien gab es auch gleich mehrere Tote zu beklagen.
Ja, in der Tat empfehlen wir auch bei solchen Katastrophen die Untersuchung aller Opfer. Da geht's speziell um die Identifizierung. Ich erinnere mich bis heute wirklich sehr intensiv an eine besonders tragische familiäre Geschichte. Ich hatte auch den Leichnam eines jungen Mannes zu untersuchen, der mit seinen beiden kleinen Kindern im Schiff eingeschlossen war. Die Frau hatte sich gerade eben noch an die Wasseroberfläche retten können und musste dann später erfahren, dass sie ihren Mann und ihre zwei Töchter verloren hatte. Das Baby ist ebenso ertrunken wie seine 5 Jahre alte Schwester und der Vater. Und das ist natürlich eine geradezu tragische Konstellation für die Frau.
Ja, ganz, ganz furchtbar. Verliert ihren Mann und ihre beiden Kinder. Darf man gar nicht drüber nachdenken. Aber auch die Familie des Gastgebers, der ja zu seinem 40. Geburtstag eingeladen hatte, ist bei dem Unglück auseinandergerissen worden. Die Eltern, also der 40-Jährige und seine Frau, haben das überlebt. Und die beiden Kinder des Ehepaares, 5 und 7 Jahre alt, beides Jungs, die sind verschollen. Und die Eltern blieben tagelang im Ungewissen. Man kann sich das vorstellen, dass man dann noch zwischen Hoffnung und Verzweiflung hin und her schwankt. Und 17 Tage nach dem Unglück ist dann der Leichnam des jüngeren Sohnes, also des 5-Jährigen, am Ostufer des Köbrens gefunden worden. Er war einer von den Toten, die erst nach und nach entdeckt worden sind. Und der 7-Jährige ist bis heute verschollen. Aber wie gehen Menschen mit der Ungewissheit um, wenn es keinen Abschluss gibt, keine Trauer, beziehungsweise natürlich gibt es Trauer, keinen Abschied. Man kann ein Opfer nicht begraben. Und an ein gutes Ende zu glauben, ist aber wider allen Vernunft. Das kann man sich ja vorstellen, wenn jemand eben nach so einem Unglück nicht wieder auftaucht, im wahrsten Sinne des Wortes, dass er dann tot sein muss.
Ja, also diese Problematik einerseits vermisst, ja, misset, Frage, wo sind die Menschen? Sind sie überhaupt tot? Sind sie freiwillig gegangen? Hat man sie getötet? Oder leben sie noch? Also vermisst ist ein Problem. Und dann gibt es andere Situationen, da ist man ganz sicher, dass die Person tot ist. Vielleicht ist sie sogar schon für tot erklärt worden, aber man hat den Leichnam nicht. Und auch das ist eine für die Angehörigen hochproblematische Konstellation, weil die brauchen eben einen Platz, wo sie trauern können und am besten und für sie am ehesten befriedigend im Zusammenhang mit den Gebeinen, den Überresten einer Person. Man hat ja nur dann wirklich Gewissheit, dass diese Person tot ist.
Ja, an sich wenden sich dann Menschen, die einen Angehörigen über längere Zeit vermissen. Was erzählen sie? Was fragen sie? Geht es ihnen darum, ob der möglicherweise gelitten hat oder ob es doch vielleicht noch eine geringe Chance geben könnte, dass er wieder auftaucht? Was hörst du von solchen Menschen?
Ja, ich habe es ja schon gesagt, es sind viele, viele Fragen, die da auftauchen. Wo könnte er sein? Könnt ihr da und da suchen? Und die anderen Fragen natürlich, wie könnte er denn gestorben sein? Und hat er noch gelitten? Also wenn man den Leichnam nicht hat, können wir dazu ehrlich gesagt wenig sagen. Kann ich auch nur drüber spekulieren. Insgesamt macht mir das nur sehr, 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 sehr deutlich, dass für einen Rechtsmediziner eben nicht nur ja die Dingfestmachung eines Mörders oder Totschlägers relevant ist, sondern dass die Situation der Angehörigen der Opfer hochproblematisch ist. Die tragen vielleicht noch viel länger an diesem Schicksal und an diesen Fragen, als eventuell mal ein Täter verurteilt wird.
Also gerade weil man ja abschließen muss, um abzuschließen, auch wissen muss, was ist mit dem Angehörigen geschehen, ist es ja so wichtig, dass die identifiziert werden. Worauf achtet ihr da? Was hilft euch bei der Identifizierung von Leichnamen?
Ja, das ist schon ein sehr umfangreiches Spektrum, was uns da zur Verfügung steht. Wir arbeiten sehr eng mit der Polizei zusammen. Auf unserer Seite führen wir dann eine sehr, sehr umfangreiche Leichenschau durch und machen biometrische Untersuchungen, also Körpergewicht, Körperlänge, und dann geht es um angeborene oder erworbene, sehr stabile Merkmale. Dazu gehören zum Beispiel Narben, Tätowierungen, Muttermale, Warzen, Missbildungen, Amputationen, manchmal auch Prothesen. Und wir machen dann auch eine innere Leichenschau, also eine Sektion. Und im Zusammenhang mit der Sektion können wir innere Erkrankungen nachweisen, die vielleicht auch bekannt sind, und Implantate im Körper. Also künstliche Hüftgelenke kann man zum Beispiel auch über Seriennummern identifizieren. Das gilt auch für andere künstliche Gelenke oder Implantate wie zum Beispiel Herzschrittmacher oder andere Dinge, die man in einen Körper eben einbaut und die man dann entweder über ihre Chargennummer oder über Vergleichsröntgenbilder eben auch identifizieren kann.
Aber auch wenn jemand nicht tätowiert ist und noch seine ursprünglichen Gelenke hat und keinen Herzschrittmacher, könnte die Toten doch identifizieren. Fingerabdrücke zu nehmen, stelle ich mir bei Leichen, die lange im Wasser gelegen haben, eher schwierig vor. Aber dann gibt es ja noch den Zahnstatus.
Ja, wir haben diverse weitere Methoden. Übrigens, um das zu sagen, bei einer Wasserleiche kann man Fingerabdrücke zum Teil noch ganz gut erheben, indem man sich eben die abgelöste Waschhaut über den eigenen Finger streift und damit dann Fingerabdrücke herstellt. Oder man nimmt tatsächlich die Haut unterhalb der Hornhaut, wenn die Hornhaut schon abgegangen ist. Und auch da gibt es Papillarlinien. Zum Zahnstatus und Gebissbefund kann man sagen, dass das sich ganz besonders lange hält. Und diese Untersuchungen sind auch bei sehr starker Fäulnis, also fortgeschrittenen Wasserleichen, noch sehr verlässlich. Und wir müssen in dem Fall natürlich eine Verdachtssituation haben. Wer könnte es sein? Und dann holen wir uns Vergleichsbefunde vom Zahnarzt. Der Zahnarzt füllt ja in jedem Fall einer Zahnbehandlung eine entsprechende Zahnkarte aus mit den Maßnahmen, die er an den Zähnen getroffen hat. Es gibt dann häufig auch Röntgenbilder, zum Beispiel vom Zahnarzt. Und damit machen wir gerade bei solchen Fällen die häufigsten Identifizierungen. Ich erinnere mich an den Tsunami. Da denkt man, dass viele Identifizierungen über DNA gelaufen sein könnten. Nein, das Gegenteil. Die meisten, 70-80%, haben wir damals tatsächlich identifiziert mit dem Zahnstatus.
Aber wenn so ein Körper längere Zeit im Wasser gelegen hat, kommt es ja auch zu Prozessen am Körper, die eine Wiedererkennung nahezu unmöglich machen. Kann es da auch mal zu Fehlern kommen, wenn Angehörige glauben, einen vermissten, meinetwegen Bruder oder das Kind oder die Großmutter wiederzuerkennen und das gar nicht der Fall ist? Kommt sowas vor und wann klärt sich sowas auf?
Ja, das kommt in der Tat vor, wenn man sich eben nicht besinnt auf die rechtsmedizinische Routinearbeit und auf die Identifizierungsmaßnahmen, die sich im polizeilichen Alltag bewährt haben. Also klassischer Fehler, dass man alleine aufgrund des Äußeren hier tatsächlich eine Anerkenntnis durchführt. Und das war gerade beim Barkassenunglück auch ein Problem für uns. Da haben wir tatsächlich einen Fehler gemacht und von daher haben wir nochmal wieder gelernt, also Zahnstatus, Gebissbefund, Fingerabdrücke oder DNA-Status, das ist ja heutzutage auch eine ungemein wichtige Methodik und keinesfalls darf man sich heute noch auf das verlassen, was wir immer in den Krimis sehen, dass dann Angehöriger herangeführt wird an den Sektionstisch oder ein Angehöriger am Abschiedsraum sagt, ja, das ist der und der. Die Angehörigen gucken dann manchmal gar nicht richtig hin und wenn es sich um eine Wasserleiche handelt, erkennen sie die nun wirklich nicht wieder.
Bei dem tragischen Barkassenunglück, Schuldigen zu suchen, ist ja schwierig. Also man kann sich vorstellen, dass da niemand vor Gericht gestellt wird im Sinne eines Straftäters. Aber der Fall ist ja später dann vom Seeamt verhandelt worden. Und die haben sind da zu dem Schluss gekommen, dass die Unfallursache gewesen sei, dass die Barkasse ihre Ausweichpflicht gegenüber dem vorschriftsmäßig beleuchteten und vorfahrtsberechtigten Schleppzug nicht nachgekommen ist. Also der Schleppzug hat demnach alles richtig gemacht, beleuchtet, hatte Vorfahrt. Und der Barkassenführer hat eben Fehler gemacht und den Kapitän des Schleppers von der Therese treffe jedenfalls kein Verschulden, hat das Seeamt festgestellt. Der Vorsitzende Richter hat auch gesagt, seit 60 Jahren fahren die Leute mit der Martina sicher wie in Abrahams Schoß durch den Hafen. Nie ist etwas annähernd Vergleichbares geschehen. Der tote Barkassenführer habe sich ja nun in dem Prozess logischerweise nicht verteidigen können und es handelte sich um ein tragisches Versehen. Und dann wieder ein Zitat vom Seeamt, ein tragisches Versehen, das jedem passieren kann, das aber nur einmal eine solch unabsehbare Katastrophe zur Folge hat.
Ja, also da fällt ja dann häufig auch der Ausdruck Augenblicksversagen und aus rechtsmedizinischer Sicht wiederum in der Tat in einem Augenblick innerhalb weniger Sekunden, manchmal innerhalb von Bruchteilen, von Sekunden fällt eine Entscheidung darüber, ob einer oder viele Menschen sterben und ein vielleicht kleiner Fehler kann ganz enorme Konsequenzen haben, wie in diesem Fall der Barkasse Martina.
Den Fall über das Unglück auf der Barkasse Martina und auch andere Fälle mit Tod im Wasser haben wir in unserem dritten Krimi-Sachbuch beschrieben. Der Tod gibt keine Ruhe.
Für uns war übrigens hier noch besonders lehrreich, das haben wir auch wissenschaftlich untersucht, wie tatsächlich Wasserleichen im Bereich der Elbe und des Hamburger Hafens fortbewegt werden. Und
Fortbewegt werden heißt durch die Strömung oder durch irgendwelche anderen Schiffe oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, einerseits ist die Strömung der Elbe zu berücksichtigen, andererseits aber auch die Gezeiten. Hier gibt es ja noch gewisse Auswirkungen von Ebbe und Flut. Lokal spielen Strömungsverhältnisse im Bereich von Schleusen eine Rolle. Und schließlich muss man auch damit rechnen, dass Körper durch Schiffe, insbesondere auch Schiffsschrauben, bewegt werden und möglicherweise auch mal vorübergehend irgendwo festhaken an Wasserfahrzeugen, zum Beispiel mit der Kleidung, und dann dadurch weiter transportiert werden, zum Teil auch entgegen der Strömung.
Aha, entgegen der Strömung. Ihr habt da auch noch mal andere Untersuchungen gemacht. Du hast eben erzählt, ihr habt das Unglück sehr genau überprüft, aber es gibt ja auch noch andere Menschen, die tot aus der Elbe geborgen werden.
Ja, die Martina war für uns so ein Schlüsselfall. Wir haben genau aufgezeichnet, wo die einzelnen Opfer später geborgen wurden. Das war im Flussaufwärts und Flussabwärts der Fall. Und ich habe das auch mal im größeren Zusammenhang überprüft, im Zusammenhang mit Selbstmordfällen im Bereich der Kölbrandbrücke. Diese Brückenspringer, von denen es ja eine ganze Menge gibt im Laufe der Zeit, wurden dann einerseits weit elbabwärts Richtung Nordsee getrieben.
Wo man das ja auch eigentlich vermuten würde.
Ja, weil alle denken, die Elbe fließt Richtung Nordsee.
Genau.
Gut, aber andererseits muss man eben auch damit rechnen, dass die anderen Kräfte, die auf diese Wasserleichen wirken, dafür sorgen, dass sie dann flussaufwärts transportiert werden und an ganz unerwarteten Stellen schließlich gefunden werden, irgendwo im Hafenbereich. Und man muss sagen, dass man bei Todesfällen im Bereich der Elbe, am Ufer der Elbe oder im Bereich von Brücken nie genau voraussagen kann, wo man dann letztlich den Leichnam findet.
Aber die meisten Toten tauchen irgendwann wieder auf, so verstehe ich dich. Es wäre also dann keine gute Idee, wenn jemand einen Mord beispielsweise begangen hat und das Opfer dann im Wasser versenken will. Da sind Gewässer dann eher launische Verbündete, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht bewahren sie das Geheimnis, also den Toten, und vielleicht aber auch nicht. Und dann taucht der Tote wieder auf.
Ja, das kann man tatsächlich so ausdrücken. Im wahrsten Sinne des Wortes, ein Toter taucht wieder auf, er kommt im Wasser hoch und wird dann letztlich geborgen. Man findet ihn vielleicht auch sogar am Ufer, im Bereich der Uferböschung oder an einem Ponton, verkeilt irgendwo, wie bizarres Treibgut ja auch auf dem Wasser. Und so erklärt sich dann irgendwann womöglich das Schicksal eines Vermissten nach Wochen, Monaten. Im Winter dauert das übrigens viel länger wegen des kalten Wassers. Oder sogar nach Jahren. Und wir versuchen dann natürlich auch aufzuklären, ob dieser Mensch einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen wurde und dann in der Elbe versenkt wurde. Oder ob er vielleicht auch freiwillig ins Wasser ging, um Suizid zu begehen. Ja, oder ob es vielleicht auch ein Unfall war.
Ihr habt ja eine Menge Fälle, wo Tote im Wasser eine Rolle spielen. Einer beschäftigt Hamburg immer noch. Das ist definitiv ein Mord. Bloß man weiß eben nicht, was passiert ist. Es geht um den Fall einer Prostituierten, die zuletzt am Hansaplatz in St. Georg gearbeitet hat und die ermordet wurde. Und nach sind von ihr Leichenteile in unterschiedlichen Hamburger Gewässern gefunden worden. Gruselig, dieser Fall, der aber immer noch nicht aufgeklärt wurde. Und dann gibt's einen weiteren rätselhaften Fall, an den ich jetzt denken muss, und zwar an den einer Familie aus dem Landkreis Harburg, Die ist im Juli 2015 verschwunden und von Mutter und der Tochter fehlt nach wie vor jede Spur. Die Polizei hat zwar die Ermittlungen inzwischen eingestellt, was mit denen geworden ist. Die 41-Jährige und ihre 12 Jahre alte Tochter sind, wie gesagt, weiterhin verschwunden. Und der 41-Jährige Vater ist aber wieder gefunden worden. Und zwar in Lauenburg bei der Elbe. Und die Polizei geht von einem erweiterten Suizid aus.
Ja, ob das der richtige Ausdruck ist, müssen wir jetzt nicht vertiefen. Also man muss wohl davon ausgehen, dass hier ein Tötungsdelikt vorgelegen hat an Frau und Kind und dass der Mann hinterher Suizid begangen hat. Und auch das Ungewöhnliche, um das nochmal hervorzuheben hier, der hatte einen 25 Kilogramm schweren Betonklotz an seinem Körper befestigt.
Das klingt ja fast ein bisschen nach Mafia-Art. Und würde man als Laie denken, das ist eine sichere Art, damit derjenige am Grund des Gewässers bleibt?
Ja, das machen aber manchmal auch Selbstmörder, weil sie eben möglichst endgültig verschwinden wollen. Dabei vergessen sie, dass die Leichenfäulnis tatsächlich zu einer sehr, sehr starken Gasbildung im Körper führt, sodass solche Dinge, die den Körper beschweren, nicht ausreichen. Also die Fäulnisgasbildung kann auch 25 Kilogramm ausgleichen oder sogar mehr, sodass dann der Körper wieder an die Oberfläche kommt.
Wie unterscheiden Rechtsmediziner einen natürlichen Tod von einem Mord? Gibt es da sichere Hinweise?
Naja, also wir brauchen ein sehr sorgfältiges Sektionsergebnis. Heutzutage ist für uns selbstverständlich, dass wir bei Wasserleichen auch immer sehr umfangreiche röntgenologische Maßnahmen durchführen, also eine Computertomographie ist Routine. Und dann müssen wir den Körper sehr sorgfältig obduzieren, überprüfen, ob es vitale Reaktionen gibt, also dass nachgewiesen ist, dass hier ein Ertrinkungsvorgang stattgefunden hat oder ob tatsächlich vorher eine andere Tötungsmethode vorgelegen hat. Man wird in aller Regel auch den Einfluss untersuchen von Alkohol, Medikamenten, Drogen. Also Wasserleichen sind immer eine Situation, bei der wir das volle Programm der Rechtsmedizin aufführen müssen, um diese Unterscheidung, die ja sehr wichtig ist, Unfall, Tötungsdelikt oder Suizid, ausreichend sicher zu treffen.
Und wie ist das, wenn jetzt schwerste Verletzungen diagnostiziert werden? Als Laie könnte man ja denken, dass richtig fiese Wunden oder Amputationen eher für ein Gewaltverbrechen sprechen, oder?
Ja, gerade im Wasser gibt es da aber auch andere Situationen. Ich hatte ja schon erwähnt, Schiffsschrauben können eine Rolle spielen. Es kann auch einmal sein, dass so ein Körper durch eine Schleuse geht oder über ein Wehr oder dass die Strömung diesen Körper irgendwo gegentreibt. Es kann auch sein, dass der Körper am Boden des Gewässers, also am Bereich von Sand, durch die herabhängenden Gliedmaßen oder an diesen Körperteilen Abschürfungen erleidet und mit zunehmender Fäulnis können dann unter Umständen Körperteile abfallen, sodass der Körper teilweise zersetzt ist. Insgesamt durchaus eine sehr, sehr schwierige Frage. Ja, und wir müssen alle Register ziehen, um gerade wenn es sich um Wasserleichen handelt oder Teile davon oder wenn schwere Verletzungen am Körper sind, zu entscheiden, wie ist das Ganze zustande gekommen?
Wie lange ein Mensch grundsätzlich im Wasser überleben kann, ist ja wohl von Fall zu Fall unterschiedlich. Natürlich ist ein Faktor, ob der Mensch gut schwimmen und sich an der Oberfläche halten kann. Aber auch gute Schwimmer sind Gefahr, wenn sie sich überschätzen, oder?
Ja, wenn da starke Strömungen sind, besondere Verhältnisse, Tiereinwirkungen oder Einwirkungen von Wasserfahrzeugen, dann nützt auch das gute Schwimmen nichts. Vor allen Dingen muss man allerdings auch beachten, dass man als guter Schwimmer nun nicht zusätzliche Schädigungsfaktoren zulässt, wie Alkohol oder Drogenkonsum oder ein voller Magen. Dann können unter Umständen auch Reflexabläufe bei einem guten Schwimmer dazu führen, dass er plötzlich im Wasser untergeht.
Aber häufig hat er Trinken vor allen Dingen mit körperlicher Erschöpfung zu tun. Die Kraft ist dann aufgebraucht, die Bewegungen fallen immer schwerer, bis gar nichts mehr geht. Und plötzlich geht der Mensch dann unter. Anders als man das auch oft in Filmen dargestellt ist. Also da wird dann oft zum Schluss geschrien oder gewunken. Aber so ist in der Realität nicht. Denn für Schreien oder Winken fehlt da einfach die Energie und der Mensch sinkt weg ganz still.
Ja, in der Tat ist es in der Regel so, dass am Schluss der Körper still untersinkt. Natürlich gibt es Situationen, wenn jemand vom Schiff ins Wasser fällt, dass er zunächst einmal auf sich aufmerksam machen will und dass er winkt und schreit. Aber so die letzten Reaktionen sind meistens dann ein stilles Untersinken. Und unter Wasser kommt es dann eben zu einem Erstickungsvorgang. Mit Einatmen von Wasser noch.
Und auch wenn man schwimmen kann, muss das ja nicht heißen, dass man auch sich lange über Wasser halten kann oder und dann gerettet wird. Ich denke jetzt an Fälle, wo jemand schon schwer verletzt ins Wasser geraten ist. Im Bereich des Hafens gab es ja zum Beispiel auch Flugzeugabstürze, die mehrere Todesopfer gefordert haben.
Ja, also hier in Hamburg haben wir im Bereich der Gewässer ganz, ganz, ganz unterschiedliche Konstellationen festgestellt. Also Hamburg ist ja die Stadt der Kanäle, der Flüsse. Und die Hamburger Rechtsmediziner verfügen im Zusammenhang mit Wasserleichen über ein ganz besonders ausgeprägtes Erfahrungsspektrum. Und wir schreiben tatsächlich in den Lehrbüchern der Rechtsmedizin meistens auch die Kapitel übers Ertrinken, weil wir hier so viele Gewässer haben. Und manchmal gibt es auch Flugzeugabstürze ins Gewässer, es gibt Schiffsunglücke, wie wir das gehört haben. Und es gibt im Zusammenhang mit Brücken sehr, sehr merkwürdige Unfälle, auch mit Abstürzen von Fahrzeugen ins Wasser. Ich erinnere mich an einen, auch im Bereich der Elbe, wo dann ein Fahrzeug längere Zeit im Wasser war und da fanden wir dann am Steuer noch den Fahrer zum Beispiel.
Und dann gab es eben auch Flugzeugabstürze. Einmal sind 5 Passagiere gestorben, die vielfache Verletzungen hatten. Dann gab es ein zweites Flugzeugunglück im Jahr 2009. Das war mit einem Wasserflugzeug, das sich bei der Landung im Hamburger Hafen überschlagen hatte und dann gesunken ist. Der Fehler lag beim Piloten, der hatte nämlich das Fahrwerk bei der Landung noch ausgefahren und das hatte wie ein Bremsklotz gewirkt, sodass sich die Maschine überschlagen hat.
Ja, eine der vielen Fallkonstellationen im Bereich von Wasser, speziell Elbe, hier bei uns in Hamburg, die beiden 57 und 54 Jahre alten Fluggäste konnten sich in dem Fall nicht aus der Kabine befreien und ertranken. Der Flugzeugführer ist noch rausgekommen, der konnte denen aber nicht helfen, obwohl er noch versucht hat, nach ihnen zu tauchen. Und die spätere Obduktion der Opfer ergab aber auch, dass diese schon durch das Aufschlagtrauma ganz erheblich verletzt wurden und eingeklemmt waren, sodass für sie keine Chance bestand.
Der Pilot musste aber später vor Gericht, er musste sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten und der hat dann erzählt, ich war mit in dem Verfahren, beschrieb die, Zitat, netten Fluggäste, das war ein Ehepaar, das den Rundflug geschenkt bekommen hatte und dann gab es eben dieses Unglück. Und er sagt, dieses weiche Aufsetzen zunächst hätte er gespürt und dann kam ein sofortiger Überschlag, als wenn man einen Schalter umgelegt hätte, war das Flugzeug unter Wasser. Und er ist dann immer wieder zu dem Flugzeug runtergetaucht und er konnte sich befreien und tauchte dann immer wieder runter und hat versucht, die eingeklemmten Passagiere zu retten. Klappte aber nicht und außerdem war die Sicht in dem trüben Wasser gleich null. Das war wohl ganz extrem. Und als dann die Feuerwehr kam und die Passagiere aus dem Wrack befreien konnte, war es tragischerweise zu spät für alle. Der Pilot hat dann zum Schluss gesagt, es ist eine tragische Sache, die mich jeden Tag begleitet. Das kann man sich auch vorstellen, wenn jemand für den Tod von anderen Menschen verantwortlich ist. Ja, wir haben jetzt viel über Wasser gehört, wie gefährlich das ist. Oft ist es ja auch traumhaft, man kann da viel Vergnügen haben. Im schlimmen Fall ist es gefährlich oder sogar tödlich. Das ist unser Fall von heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal.
Ja, auch aus meiner Sicht, das Element Wasser ist für uns Rechtsmediziner eine einerseits positive Freizeitsituation, auf der anderen Seite ein gefährliches Element. Und bei all diesen Todesfällen, die wir heute geredet haben, steht tatsächlich sehr, sehr stark im Vordergrund. Gerade im Bereich des Wassers kann es sehr plötzlich zu Todesfällen kommen, ganz unerwartet mit Flugzeug, mit Barkasse oder auch plötzlich und unerwartet in der Freizeit. Und aus meiner Sicht, guten Durst, Prosit mit dem Element, was uns sonst das Leben schenkt, dem Wasser.
Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.